Ja, angekommen am letzten gemeinsamen Vormittag unseres gefühlt langen Retreats, Sommerretreats. Und empfinde so das wie eine gemeinsame Reise, wie eine Art von Initiation, Einweihung, Transformation. Je individuell, aber auch als Gruppe, als wir. Und wenn ihr nochmal denkt an unser Intro mit, wir sind ein Wir, ein Gefäß, ein lebendiges Organ von Retreat hier miteinander, was niemand einzeln kann, ich auch nicht. Und dieses Wir hat auch diesen Prozess erlebt, auch wenn die einzelnen Ichs bestimmte Prozesse erlebt haben. Und diesen Prozess mag ich heute noch etwas unterstützen zum Abrunden, deshalb war heute früh auch nochmal so etwas ein bisschen schulmäßig, die verschiedenen Stufen der Meditation, einfach so, dass möglicherweise auch ein Stück die ein oder andere oder alle Übungen mitzunehmen für dich. Und für jetzt mag ich das Teaching in zwei Teile darstellen. Das erste ist einfach so ein Übergang nochmal in unsere alltägliche Welt, das Leben jetzt aus dem Retreat rauszugehen. Und das zweite so ein Blick auf den größeren Kontext unserer Weltstunde. Das Wichtigste, das wir mit aus einem Retreat nehmen, sind nicht die CDs, Bücher, nicht mal die Notizen in deinem wunderbaren Tagebuch oder die übrig gebliebenen Bilder, die nicht im Feuer gelandet sind, sondern das bist du selbst. Das heißt, gerade auch dadurch, dass wir sehr somatisch verwurzelt arbeiten, im Yoga sowieso, aber auch in der Atemarbeit, in Prozessen, im Spüren, im Inquiry, Meditieren, ist es gut da. Es gibt ja diese Studie von Eugen Gentlin vor einigen Jahrzehnten, der Begründer des Focusing, damals Professor war in Chicago, auch Lehrer von Reggie Ray und anderen, und wo er geforscht hat mit Tausenden von Fallbeispielen, was macht es, dass Psychotherapie funktioniert oder nicht funktioniert. Und er hat herausgefunden, erschreckenderweise für alle, die diesen Beruf ausüben, dass es nicht so sehr an der Therapeutin, am Therapeuten liegt. Und dass es auch nicht unbedingt an der Methode liegt, sondern dass es daran liegt, ob die Menschen, natürlich da sind Therapeutinnen und Therapeuten hilfreich, wenn sie inspirieren dazu, aber dass die Menschen, viele tun das von selber, und das, was sie gerade erkannt haben, im Körper spüren. Das war sein Schlüssel. Dieser Feldshift, wie er das nennt. Er Feldsense, ich spüre etwas, fühle etwas als Gesamtstimme und dann spüre ich, das ist ein Shift. Die Erkenntnis, die gerade da war, was mir jemand gesagt hat, ist ein Shift. Wenn ihr ganz offen seid, könnt ihr das sogar beim Bücherlesen mitkriegen. Also wenn ich Al-Mas lese, habe ich das Gefühl, dass immer wieder Shifts passieren, somatisch. Ja, es ist nicht an Körperarbeit gebunden, sondern wir sind eine Ganzheit. Da klingt geistige Erkenntnis, Seele, Spüren, Fühlen durch bis in die Zellen. Und Körpersein ist hier Ganzheit, nicht nur die Körperebene. Das heißt, was du mitnimmst, ist ein Feldshift, hoffentlich. Denke ich. Mit Sicherheit, bei euch allen. Und bei uns auch. Wir gehen ja auch durch den Prozess, wahrscheinlich. Und das bedeutet, dass du das Wichtigste im Alltag präsent hast, auch wenn du vielleicht das eine oder andere noch klären willst. Und in der Regel ist es so, dass wir diese klassische Triade haben, habe das gestern schon ein bisschen angedeutet, gehört zum spirituellen Zugang, wie sich Erfahrung vertieft. Und das Erste ist, dass wir Dinge einmal erfahren, dann erfahren wir es nochmal und dann erfahren wir es wieder und dann wird es wieder häufiger und dann wird es zum Dauerzustand. Das Erste nennen wir Erfahrung, das Zweite nennen wir im spirituellen Feld Verwirklichung, Realisation. Das ist dir verfügbar. Wenn dich nachts einer weckt, machst du auf und bist so. Und das Dritte ist Aktualisation, dass wir daraus handeln. Ganz von selbst. Und das ist in der Regel, das ist für tiefere Erfahrung, ein Prozess von Jahren. Bitte lasst euch Zeit. Und deshalb sage ich das. Eine Lehrerin von mir in meiner Anfangszeitausbildung hat mal gesagt, stell die frisch aufblühende Rose nicht gleich in den Nordwind. Das fand ich sehr schön. Also überfordere dich nicht gleich. Da blüht was auf und gleich wollen wir, was kann ich damit machen? Wen kann ich damit bekehren? Wie spreche ich jetzt in meinem Vorgesetzten? Ach, mal langsam. Lass dich mal in dir setteln. Und wenn du spürst, deine Rose ist nicht nur eine Rose, sondern ein kraftvoller Dornenstrauch, kannst du es vielleicht mit der Chefin aufnehmen. Oder dem Chef. Also lasst euch das wachsen. Als ich stark im christlichen kontemplativen Kontext unterwegs war, habe ich das mal formuliert in mein Tagebuch wie ein Gebetssatz. Lass deine Zeit, Gott, für uns ein Garten sein, in dem wir wachsen dürfen. Also in einer personalen Spiritualität formuliert. Ja, und wenn ihr das anders braucht, könnt ihr es für euch übersetzen. Also anders größer gesagt, lasst die Zeit, ich bitte darum, möge die Zeit ein Garten sein, in der ich wachsen kann. Gib dir diese Zeit. Und Zeiten wie ein Retreat sind natürlich eine starke Unterstützung. Und wir brauchen immer wieder dieses, weil wir, ihr erinnert euch, doppelten Ursprung, was wir gestern stark hatten, ja, das Zusammenkommen, weil wir diese Werdeseite und konditionierte Seite in der Welt haben, die völlig okay ist, aber die ihre eigenen Gesetze hat. Und weil wir die Wesensseite des Seins haben, wie wir eigentlich sind. Und das Retreat ist, dass wir uns aus dem Konditionierten, ohne dass wir es verlassen, aber mit dem Konditionierten, so würde ich sagen, ein Stückchen zurückfallen lassen in das Wesen, das wir sind, in die Essenz. Und dadurch geschieht Wandlung, Integration etc. Wandlung geschieht im Grunde immer aus dem Wesen, immer aus der Essenz. Konditionierte Persönlichkeit ist nicht so furchtbar daran interessiert. Und das heißt, es hilft uns, wenn wir diese Retreat-Geste immer wieder auch leben. Und der größte Takt sind, außer Sabbatjahren, die auch sowas haben, sind Retreats, dass du dir wirklich ein paar Tage in der Woche oder einen Zyklus Zeit nimmst, zurückfallen mit deiner konditionierten Persönlichkeit in deine Wesenspräsenz, sodass Wandlung, Reifung, Entwicklung geschehen kann. Die kleinere Form davon, die Alltagsausgabe davon, ist tägliche Übung. Dich eine halbe Stunde oder zwei Stunden oder dazwischen hinzusetzen, dir ein Zeitfenster zu nehmen, zu sagen, okay, diese Zeit ist für mich, auch wenn ich vielleicht noch nicht weiß, was ich da mache. Vielleicht gehst du spazieren, hörst du Musik, schüttelst dich ein bisschen, machst Yoga, setzt dich dann noch 10 Minuten hin in Stille oder irgendeine andere Kombi. Also, diese Zeit im Alltag ist eine Art Mini-Retreat oder Alltagsretreat. Retreat im Alltag quasi. Sich diese Zeit zu nehmen, und meine Empfehlung ist immer eher, dass du kürzere Zeit nimmst, die machbar für dich ist. Und lieber, manchmal empfehle ich, wenn es gar nicht anders geht, nimm dir eine halbe Stunde, mach 10 Minuten eine Bewegung, 10 Minuten liegen, 10 Minuten sitzen. Und das ist besser, als wenn du ein großes Projekt hast, machst es nur 2-3 Mal und dann war es das. Natürlich, toll ist, wenn ihr euch im Alltag auch mal was einrichten könnt, miteinander als Paar oder Peer Group oder sowas. Aber das lasse ich mal so da reinklingen. Erste Säule ist Retreatzeit für dich, wo auch immer das ist, was auch immer dir gut tut. Und die zweite Säule ist, mach sie jetzt ein bisschen kleiner, ist die Übung im Alltag. Jetzt gibt es noch eine dritte. Ich nenne das Second Meditation mit diesem englischen Wortspiel von Sekunde und Zweite. Also die Übung ist die Primary Meditation und das hier, was ich jetzt gleich beschreibe, ist die Second, die Zweite. Setzt die Erste voraus, logisch, ja? Und gleichzeitig geht es in einer Sekunde. Es ist einfach, dich zu sammeln. Du spürst dich, während du im Alltag unterwegs bist. Und wenn du dieses Dich-Spüren verlierst, machst du eine kleine Atemübung, einfach ein paar tiefe Atemzüge, um wieder dich wahrzunehmen. Als ich früher im kirchlichen Kontext gearbeitet habe und viele Predigten zu halten hatte, hat mir eine Gemeinde am Schluss, im Abschied, als ich dann nach Luxemburg ging, haben die mir gesagt, ja, wenn wir etwas von ihnen gelernt haben, dann, dass sie erstmal vorne stehen und atmen. Und die Menschen anschauen, bevor sie irgendwas sagen. Das tut total gut. Viele Menschen, die sprechen, halten die Leere nicht aus, die da passiert, die Stille. Gehen gleich und ja und Liebe und irgendwie und was ich schon immer sagen wollte. So. Erstmal diese Präsenz, sich verwurzeln. Das war eine Übung, die habe ich für mich gemacht auch. Aber offensichtlich kam die den Menschen auch zugute. Und manche waren Lehrerinnen, Lehrer haben gesagt, ja, das mache ich vor der Schulklasse. Oder wenn wir in emotionale Strömungen kommen, dieses, boah, Wut, jetzt könnte ich. Weiß aber nicht, ob das gut ist. Zu dir kommen, ein paar tiefe Atemzüge, heißt nicht das Wegmachen, heißt nicht die Wut wegmachen, lass die ruhig da sein. Aber verwurzel dich in das in dir, was mächtiger ist als die Wut. Und das gilt für alle Emotionen. Atmende Präsenz, wir kommen in Kontakt mit Präsenz, ist mächtiger als alle Emotionen. Immer diese Verwurzelung. Dann kannst du frei gucken, was du machen willst. Da hat deine Wut vielleicht eine Richtung und ein Biss und du bist klar und trotzdem so, dass es konstruktiv ist. Das ist Second Meditation. Eine kleine Second Meditation mache ich oft für euch am Ende von Übungen. Vielleicht erinnert ihr euch an, wenn die Glocke geht, lass ein paar tiefe Atemzüge von innen her dich in Bewegung bringen. Ja, das ist eine Second Meditation. Das ist nicht dem Außenimpuls folgen. Ah, Glocke klingt, Satnam, gleich aufspringen. Nee, spür von innen her, ob du überhaupt aufstehen willst. Ja, wie Thich Nhat Hanh das mal anleitet in einem seiner Bücher, Telephone Meditation ist vielleicht nicht immer praktikabel, aber Telephone Meditation ist, das Telefon klingelt. Ah, interessant, das Telefon klingelt. Ich atme und spüre mich. Das Telefon klingelt immer noch. Möchte ich jetzt telefonieren? Ah, ich möchte jetzt telefonieren. Ja, dann gehe ich dran. Ich möchte nicht telefonieren. Nein, ich gehe jetzt nicht dran. Also, das, wie gesagt, nicht immer praktikabel, aber die Ausrichtung finde ich super. Rauszukommen aus diesem Automatismus, dass wir auf alle möglichen Piepstöne funktionieren. Second Meditation ist powerful. Okay, das wären so Brücken für den Alltag, diese drei Elemente immer wieder auch dir ein Retreat oder was Ähnliches zu gönnen. Dann zu schauen, was dich unterstützt, dass sich deine Praxis im Alltag gut anfühlt. Ich sage das bewusst am inneren Kritiker vorbei. Ja, das, was brauchst du? Wenn Menschen mir sagen, ja, ich möchte gerne üben, aber das ist, boah, das ist so stressig und ich bocke, dann so. Und dann stelle ich diese Fragen, sage ich, okay, was brauchst du? Und dass es sich für dich gut anfühlt, dem zu folgen, was du eigentlich tun willst. Nämlich täglich meditieren. Ah ja, ich bräuchte mehr liegen. Ja, sag ich, dann mach das doch. Und setzt du dich halt 2 Minuten nur auf. Also variiert es für euch. Ja? Das ist ein Beispiel. So was brauchst du, dass es sich gut anfühlt. Weil du willst es ja tun. Und es ist nicht die Richterin, die das sagt. Es ist dein innerer Enlightenment Drive, deine innere Offenheit, dich zu verstehen. Okay, so, mal den ersten Teil. Jetzt würde ich euch gerne ein bisschen eine Skizze anbieten, die auch etwas eine Verwandtschaft, ihr werdet das dann erkennen, eine Verwandtschaft hat zu unserem Thema innerer Kritiker und Wesenspräsenz und Freiheit. Und das ist eine natürlich unglaublich zusammengeschnittene Vereinfachung unserer heutigen Menschheitsstunde, so schon mit dem Fokus auf die moderne Welt, moderne Gesellschaft, in der wir existieren. Aber es geht jetzt auch nicht um geschichtliche Details, wann war was und wie und passt da alles rein. Es ist ein Modell und vieles fällt vielleicht raus. Also es ist eine Grundstruktur, etwas bestimmte Bewegungen zu verstehen. Und so gesehen ist es eine Mini-Mini-Taschenausgabe von Bewusstseinsgeschichte, weil das ist es letztlich. Und ich habe die wesentlichen Inspirationen von Ken Wilber, von dem, was ich jetzt zeige, und entwickelt das ein bisschen weiter in eigener Fassung. Also auch die Farben sind nicht bindend. Es gibt diese großen Kartons leider nicht in den Farben, die ich will. Ich bräuchte jetzt Bernstein, aber wo gibt's das? Gut. Also. Über viele Hunderte von Jahren, und bleiben wir mal in Europa, in anderen Kulturen ist es auch manchmal mit anderen Rhythmen, über viele Hunderte von Jahren waren die Menschen wie in einer Art Zuhause, in einem vorgegebenen Glaubens-, Weltbild-, Menschenbild- und Sinnsystem. Sie wurden da reingeboren und es war völlig klar, wo sich Gott befindet und wo der Teufel wohnt und was die Erde bedeutet und ich mache es mal etwas sehr primitiv, oder wie die Dinge zusammenhängen. Vielleicht auch ein göttlich durchdrungenes Weltbild, wie wir es in der Gotik ja auch haben, mystische Spiritualität. Ja? Also, wo ein Sinnzusammenhang regiert wird aus dem inneren Walten einer bestimmten Auffassung von Wahrheit. Und da ist ja was dran. Das ist ein bestimmter Aspekt von Wahrheit. Ob das jetzt eine christliche Tradition ist oder eine islamische Tradition oder hinduistische Tradition oder mehr naturverbundene Tradition oder buddhistisch etc., wenn man die Religionen hernehmen, oder auch so dieses, häufig sind spirituelle Bewegungen, weil es den Menschen einfach stark bewegt, die da diesen Sinn-Background geben, oder auch andere Sinnkontexte, kulturelle Bildung. Wir nennen das in der Bewusstseinsgeschichte traditionelle oder konventionelle Bewusstseinsstruktur. Da ist eine Tradition drin, das wird weitergegeben. Konvention im Sinne von konvenieren, man kommt zusammen überein, dass das so und so ist. Das hat niemand allein erfunden, niemand allein hat den Hinduismus erfunden. Das ist ein Strom von Menschen, von Weisheiten. Sagen wir mal etwas flapsig, all diese Traditionen sind eine Mischung, sind ein Amalgam von Weisheiten und Verrücktheiten, Schönheiten und Abgründigkeiten von uns Menschen. Ja, offenbart sich durchaus immer etwas Wahres drin, aber wir geben auch unseren Senf hinzu. Manchmal ist der einfach auch etwas bissig und scharf und eigentümlich. Also das ist so eine Beschreibung von, was Tradition ist. Was das den Menschen gibt, ist, dass sie sich sicher fühlen. Zwar stellt sich die Freiheitsfrage, wo gehe ich hin, wer bin ich, was soll das und so, stellt sich individuell, aber nicht kollektiv in dem Sinne. Es ist eigentlich so ein Rahmen, der einen auffängt. Das ist die Stärke dieser Tradition. Der andere Aspekt dieser Traditionen ist, dass jede dieser verschiedenen Traditionen in der Welt die Vorstellung hat, wir haben die Wahrheit. In gewisser Weise sehen sie das auch. Das ist etwas, wo das letztlich das Sein in einer gewissen Einfärbung hineinleuchtet in diesen Kulturraum. Und das würden wir Wahrheit nennen, der Wahrheitskern, der in allen großen Religionen da ist. Oder Traditionen oder Menschheitskonstellationen. Ja? Nur dieses, das ist das eine, das hier reinleuchtet, wird verwechselt mit die Form, die wir angenommen haben, ist die einzige. Also die Brille wird mit dem Licht verwechselt. Ja? Die Brille wird mit dem Licht verwechselt. Die Brille ist die Kultur, da geht das Licht durch, ist deine Einfärbung oder Schliff, aber das Licht ist das Absolute. Und du sagst, es gibt nur diese Brille, alle anderen spinnen. Das ist das, was die Tradition leider tut. Ja, das ist im Spiral Dynamics heißt es, leider sind die Farben nicht einheitlich. Ken Wilber und viele andere, und ich schließe mich dem an, nutzen die Farben des Regenbogens. Und Spiral Dynamics zum Beispiel, wer das kennt, haben leider andere Farben. Das macht ein bisschen Konfusion. Deshalb lasse ich die Farben jetzt für hier heute mal ganz raus. Aber in beiden Systemen, bei Spiral Dynamics und bei Ken Wilber, gibt es diese traditionelle Bewusstseinsform, die über viele hundert Jahre funktioniert hat. Und die wir auch heute in der Welt, wenn wir uns ein bisschen umschauen, finden. Weil auch heute in der Welt gibt es Gemeinschaften, Strukturen, Traditionen, Länder, Völker, die sagen, ja, wir haben die Wahrheit. Und die anderen sind eine Bedrohung. Und im schlimmsten Fall gibt es Krieg. Und es ist nicht kommunizierbar, weil wir haben ja die Wahrheit. Die sagen das aber auch. Der Schritt geht nicht hier weiter. Es kommt auf kein Ende. Der einzige Schritt, der weiterführt, ist eine Weiterentwicklung des Bewusstseins, wie so oft. Mit dem Kritiker kannst du nicht diskutieren. Du musst irgendwann vor die Tür setzen und dich deiner inneren Weisheit zuwenden. Also, daraus entsteht ein Shift. Geschichtlich, und wir haben jetzt hier die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, ja? Also wir haben in unterschiedlichen Kulturräumen, haben wir das gleiche Phänomen, aber zu unterschiedlichen chronologischen Zeiten. Deshalb springe ich jetzt mal zurück, auch wenn wir die noch haben, ja? Diese Kulturen sind sogar die Mehrheit der Menschheit lebt in diesem Bewusstseinsraum. Geschichtlich im Abendland ist das die Schwelle der Aufklärung. Wir shiften, plötzlich wird klar, Moment mal, das lassen wir uns nicht mehr bieten. Wir wollen denken. Wir können die Welt erforschen. Wir können erkennen. Wir haben eine Instanz in uns, unseren Geist. Es ist so powerful, dass sich das anfühlt, wie wenn ich klar denke und denken mich und die Welt verstehe, dann existiere ich. Cogito ergo sum. Descartes, das ist nicht doof. Das passt zwar nicht unbedingt in die Körpertherapie, aber in die Menschheitsgeschichte. Ja? Ich denke, also bin ich, heißt nicht die Reduktion auf den Gedanken, sondern heißt die Befreiung, geschichtlich, die Befreiung des Menschen aus diesem Konglomerat von immer mehr mythisch sich eindrehenden, wer ist gegen wen und Dämonisierung der anderen und so weiter. Da tut es einen Shift und sagt, Moment mal, jetzt gehen wir da mal raus. Schluss. Und wir vertrauen der Klarheit unseres Geistes. Das heißt, ich denke, also existiere ich. Das ist ein genialer Satz. Also an der Schwelle gehört er hin. Das heißt, wir kommen hier in etwas, das man jetzt geschichtlich Moderne nennen würde, wo wir Wissenschaft, Ratio, Denken, Forschung, Technologie etc., das ist eine Grundstruktur von der Geist des Menschen, ist dabei, sich zu klären und ist zu forschen, ist interessiert und will und entdeckt seine Fähigkeit, alles rational zu verstehen, die Hintergründe, Zusammenhänge und die alten Geheimnisse so ein bisschen zu lockern und die Mythen rauszutun und die Welt zu durchdringen. Das ist erstmal eine wunderbare Geste. Und eigentlich ist es eine tiefe Wertschätzung, die Wirklichkeit, die Natur etc. Die Philosophien tragen das weiter, die entstehen dann nicht erst, aber die sind schon älter, aber die tragen das weiter. Philosophie wird nochmal anders wichtig im Kern, Struktur, haben große Entwürfe, philosophische Gesamtsichten, dann entsteht Naturwissenschaft, das Forschen, der Mensch erforscht sich selber, später kommt Psychologie dazu etc. Die Humanwissenschaften, also es ist genial. Und da haben wir diese Triade von forschendem Geist, der sich befreit aus den alten mythischen Strukturen, forschendem Geist, Forschung, also Erkenntnis, Wissenschaft, so. Und dann kann man was damit machen. Technologie, Technik konstruieren, Maschinen bauen und Computer und alles Mögliche. Erstmal in sich genial. Dann, wie bei allen Bewusstseinsstufen, merkt man, dieser Rad ein paar Schatten. Was hier zum Beispiel rausfällt, ist die Kraft des Herzens. Der Verstand hat unter Umständen etwas Kaltes. Und Forscher und Forscherinnen, die integral sind oder integer sind, haben natürlich immer die Herzkraft dabei, haben eine Liebe zur Wissenschaft oder zu dem, was sie tun. Das ist aber nicht immer gegeben. Die Falle ist, dass es kalt wird und dass es ins Machen sich festzurrt und dass die Welt machbar wird und dass der Mensch der Maschine ähnelt und manipulierbar ist. Und das ist die große Falle dieser Bewusstseinsstruktur, dass unter allem Erkannten plötzlich die Wirklichkeit in ihrer Tiefe, in ihrem Mysterium verschwindet. Und dass damit der Sinn rausrutscht, was wir die Tage hatten. Dass wir zwar alles verstehen, wie es funktioniert, aber wir wissen überhaupt nicht mehr, wozu. Eine neue Bewegung entsteht, wenn ich jetzt einfach im kleinen Kontext unserer abendländischen Bewusstseinsgeschichte bleibe. Das könnten wir geschichtlich nennen. Die Namen, die ich dem gebe, sind immer ein bisschen kleiner, als was ich beschreibe. Ich beschreibe das etwas aus der weiteren Bewusstseinsforschung. Das ist also die Moderne, das ist die Bewegung der Postmoderne. Interessanterweise kommt die ursächlich nicht aus der Philosophie, sondern aus der Kunst. Und die Bewegung da drin ist, dass Menschen sich zusammensetzen und sagen, Moment mal, dieses eine Gültigkeit der Wahrheit, das, was hier vorher in der Tradition war, gilt hier für den Verstand. Und wer das nicht so sieht, wer das wissenschaftliche Weltbild nicht unterschreibt, es taugt nicht in diese Welt. Ja, es ist eine Dominanz des Verstandes. Und die sagen, nee, das ist nicht menschlich und das fördert das Leben nicht. Und wer völlig aus dem Blick rausgerät, ist die Natur. Und die Menschen, die schwach sind, die zurückgeblieben sind oder an den Rand gedrängt werden oder kleine Einzelkulturen und so, das kann nicht angehen. Es entsteht daraus ein, hier passt die Farbe mal, sogenannte grüne Bewusstseinsstruktur. Die hat ein bisschen was mit dem, was wir mit grün assoziieren, zu tun, aber ist mehr. Die Geste da drin ist, plötzlich zeigt sich der Wert aller verschiedenen Sichtweisen. Die hat was sehr Demokratisches. Alle sitzen im Kreis. Jede Sichtweise hat ihr eigenes Recht, ist gültig. Therapie entsteht, Heilkunst, Bewegung der modernen Psychotherapie, Gruppenprozesse etc. Und natürlich auch die ökologischen Bewegungen. Die Erde ist kostbar, die Elemente, wir brauchen das wieder. Und wir wollen schon mit vielen Errungenschaften der Technik und Forschung arbeiten, aber nicht mit allen. Wir wollen das ein bisschen filtern. Und hier kommt die Ethik wieder rein. Hier kommt die Liebe und die Ethik zum Leben rein. Die kann hier manchmal wegrutschen. Das ist ganz grob. Sind das die, dahinter gibt es, ihr habt die Bewusstseinsreise gehört an einem der Abende. Da geht es natürlich ins Uralte und auch viel differenzierter, als ich es jetzt zeigen kann. Also es ist ganz grob so, diese drei Stufen kann man sich mal merken, wenn ihr mit diesem Blick mal auf Nachrichten schaut oder Zeitung lest oder im Internet was oder irgendwas, was ihr kennt, da kann das ein oder andere resonieren. Es geht nicht darum, das in Schubladen zu stopfen, aber zu merken, da ist stark dieses Traditionelle, da ist stark diese Moderne, dieses Wissenschaftliche, das müssten doch eigentlich alle sehen, und technologische und Erfolg und Individuum. Und hier ist dieses neue Wir, das sich bildet. Gemeinschaft, Natur, da wird es ein bisschen wärmer. Die grüne Bewusstseinsstruktur, nur als Anmerkung, ist von der Skala, die Ken Wilber skizziert, da gibt es drei große Räume, Ränge, wie er das nennt, ist die höchste Form des ersten Raumes, des ersten Ranges. Also dahinter liegen die anderen 8 oder 9. Jetzt hatte ich die sehr interessante Frage, wie es weitergeht. Gibt, wenn ich es zusammenfasse, habe es ein bisschen zusammengeschaut, um es prägnant zu machen, 4 Möglichkeiten. Viele, ich biete euch 4 an, in denen wir viele rein kondensieren können. Wenn wir spüren, hier, das hat auch seine Schatten. Ein Schatten ist zum Beispiel, dass wir in Gruppenprozessen, wenn wir nur das anwenden, endlos diskutieren, auf keinen grünen Zweig kommen. Obwohl es grün ist. Ja, komme ich auf den Punkt. Ein anderer Schatten ist, dass in diesem Feld, wenn wir es extrem lesen, in der postmodernen Geisteshaltung, gibt es keine Autorität. Es gibt keine Hierarchie. Das heißt, es gibt auch keine spirituellen Lehrerinnen und Lehrer. Alle sind gleich. Ich lasse mir nichts sagen. Das ist ein anti-autoritärer Affekt. Und der andere Schatten, der zeigt sich nicht so leicht, ist der heftigste. Und dieser Bewusstseinsstruktur ist, da gehören alle dazu, alle Stimmen dürfen sich melden. Wer das nicht unterschreibt, der gehört nicht dazu. Also wer nicht unterschreibt, dass alle gleich sind, der muss rausgehen. Das ist die brutale Härte der grünen Bewusstseinsstruktur. Die taucht aber erst auf, wenn man das Ganze, erst wirkt das sehr liebevoll und fein. Ist es ja auch. Aber das ist der Schatten. Gut, also damit allein kommen wir nicht weiter und es bleibt auch viel raus. Die grüne Bewegung hat eine große Liebe für Natur und wir Menschen und alles und so, das ist toll. Nur von der Geschichte fällt viel raus, vieles wollen die nicht. Ja, alter Kram oder Wissenschaft oder Technik, das ist ja so weit man es braucht, aber nicht wirklich. Das heißt, es drängt nach was Neuem. Eine Möglichkeit, die sind jetzt logisch, ihr könntet das auch erschließen. Eine Möglichkeit ist, wenn man hier nicht mehr weiterkommt, ganz einfach, dass man wieder zurückgeht. Das ist die restaurative Lösung. Also ich restauriere wieder das Alte, das ich verloren habe. Bastel das irgendwie wieder zusammen. Ich finde das Wort sehr schön, restaurieren. Restaurativ. In der Geschichtsforschung wird das wirklich so verwendet. Ja, die restaurative Lösung ist, ich kehre wieder zu dem Alten zurück und ihr seht es zum Beispiel auch weltweit politisch, wenn wir da mal reinschauen können, so dieses, ja, wir haben schon vielleicht ganz viel demokratische Erfahrung, plötzlich ist es bei manchen wieder der Ruf, ja, wer ist denn der große Führer oder Führerin, der sagt, wo es lang geht. Das ist eine restaurative Haltung. Ist noch mehr drin, aber das ist es auch. Also eine Wahrheit, ein Volk. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist individuell. Das ist meine Beobachtung häufig auch ziemlich aktuell, manchmal leider auch, muss ich sagen, bei jüngeren Leuten. Das ist ein kollektiver Rückschritt, wo es einfacher ist. Das ist ein individueller Rückschritt, den würden wir regressiv nennen. Das heißt, ich ziehe mich zurück auf mein kleines Leben, mein Handy und ich und sehe ich gut aus und folgt mir jemand und meine Gesundheit und mein kleiner Raum, mein kleines Konto und die Welt muss ich nicht verstehen. Das ist eine Regression auf dieses fast kindhafte oder jugendliche. Ich behüte mich selbst, sorge für mich. Das klappt alles, das kriege ich auch hin, aber ich gucke nicht über den Tellerrand. Dadurch kultiviere ich natürlich in mir eine ziemliche Gesellschaftsunfähigkeit und auch, ich kriege nicht mit, was mit mir gemacht wird. Vielleicht zu spät. Also, auch nicht unbedingt die Lösung. Restaurativ zurückgehen, regressiv, Rückschritt auf mich allein. Das ist eine Form von Soft-Egoismus, wenn ihr so wollt. Was gibt's noch? Heftigste ist, wir kennen alles von der Geschichte, wir haben alles ausprobiert. Wir können die ganze Technologie, die Wissenschaft, alles durchdrungen. Das macht überhaupt keinen Sinn. In einer tiefen Reise wurde mir mal auf meine Frage, wo sind wir gerade unterwegs, wie aus dem Sein kam die Antwort, ihr wollt verzweifelt überleben, aber ihr wisst überhaupt nicht mehr wofür. Da dachte ich, wow, das stimmt. Ja, das ist, ich fasse das zusammen unter diesem philosophisch krassen Wort nihilistisch. Und auch, es gibt subtile Haltungen von Nihilismus. Zum Beispiel, ich weiß nicht, was morgen in der Welt passiert. Vielleicht geht vieles unter, wird vieles schlimmer. Heute noch mache ich alle Flugreisen, die möglich sind. Heute noch reize ich alles aus. Heute noch bohre ich in die Erde, damit ich die letzte Energie rauskriege. So, und ist egal, was dann kommt. Das ist nihilistisch. Ich gebe der Welt keinen Sinn. Und dem Menschsein auch nicht. Das ist auch eine Form von Reduktion auf sich selbst. Ja, aber letztlich ist da eine Verweigerung von Sinnkontext drin. Zu sehen, dass selbst schwierige Krisen, wie die Menschheit gerade auch hat, dass da ein tieferer Sinn drin ist, in dem etwas geboren werden will, was wir noch nicht kennen. Der vierte Schritt wäre, dass wir den Blick weiten. Dass wir alle Farben reinnehmen. Und dass wir erstmal, ein Weiser schreibt das sehr schön, colligite fragmenta, sammelt die Bruchstücke. Dass wir erstmal schauen, wo sind wir eigentlich hier? Auf dem Berg steigen, wie bei einer Wanderung, wenn man einen Weg verloren hat. GPS ist gut, wenn es funktioniert. Handy etc. Manchmal funktioniert es aber nicht. Und in guten alten Zeiten des Wanderns und Trackens, wo ich viel unterwegs war, ist gerade ein Kompass eine geniale Erfindung. Bisweilen muss man aber zum Peilen auch auf den Berg steigen. Und das wäre so die Empfehlung, hier mal innerlich auf den Berg zu steigen und sich die Landschaft anzuschauen, wo wir denn unterwegs sind. Soll ich das Anliegen von Bewusstseinsforschung, Geschichtsforschung etc.? Wo sind wir denn unterwegs? Und all die Farben zu sehen. Und dann sehen wir, das ist ein enormer Reichtum, was wir alles in uns haben. Und dann kann, muss nicht, aber kann etwas geschehen, das sich so anfühlt, dass eigentlich nichts von dem, was wir da gelebt haben, auch nicht das Traditionelle, auch nicht die Moderne mit ihrer Wissenschaft, ihrem Erfolgsdruck, auch nicht die grüne Bewegung mit ihrer Wir-Qualitäten, Offenheit für Natur etc., auch nicht das, was noch älter ist und davor liegt, dass nichts von dem schlecht ist. Dass ich alles integrieren kann, aber nicht nur als eine Summe, sondern dass was völlig Neues dazukommt. Nämlich, dass wir das erste Mal in der Geschichte die Möglichkeit haben, nichts auszugrenzen, sondern alles in eine neue Klarheit des Bewusstseins individuell und kollektiv hineinzunehmen. Und das ist das, was die Forscherinnen und Forscher integral nennen. Unterschied zu integrativ. Integrativ wäre, dass ich mit verschiedenen Methoden arbeite, was wir ja hier auch tun in unseren Kursen. Integral ist diese spezifische Bewusstseinsdimension oder Qualität, die sich hier öffnet. Geht dann weiter in andere Formen von integral. Integral heißt, dass ich nichts mehr aus der Menschheitsgeschichte ausschließe als negativ, dämonisch, böse, übel, falsch, sondern alles differenziert natürlich, hochintelligent, nicht einen großen Brei mache, aber differenziert aufnehme, erkenne, verstehe und als Teil meiner Geschichte sehe oder unserer Geschichte als Gruppe, als Kollektiv. Das hat alles seine Bedeutung, auch wenn wir dahin nicht zurück können. Und jetzt geht's einen Schritt weiter und dann sind wir offen für das Neue. Im Grunde ist das die Bewegung, die eine gute Psychotherapie den Menschen immer ans Herz legt. Dieses, schau dir eine Geschichte an, arbeite alles durch und bejahe da, schaff Frieden mit deiner Geschichte. Integral eigentlich. Und jetzt guck mal, was neu passieren wird. Ganz einfach. Und dadurch sparen wir viel Kraft, gegen irgendwas zu kämpfen. Wir kriegen da Inspiration. Und wir schaffen einen kraftvoll geerdeten, auf der Menschheitsgeschichte stehenden Freiraum für das A, was passiert denn da jetzt Neues? Und wir lernen auch das Vertrauen, dass in der Menschheitsgeschichte immer wichtige Shifts von innen kamen. Die kamen nicht von irgendwo außen, die kamen auch nicht aus einem Machen. Die kamen, das fällt uns heute sehr schwer, die kamen nie aus der Verlängerung der aktuellen Bewusstseinsstruktur. Das heißt, für uns heute, diese Lösung kommt nicht allein aus der Wissenschaft, aus dem Machen der Technologie und dem Digitalen. Definitiv nicht, weil das ist hier. Das ist nicht integral. Ich kann es integrieren, integral nutzen, aber die Lösung kommt nicht von hier. Die Lösung kommt auch nicht von grün. Zurück in den Wald und so. Ist schön, aber das ist nicht integral. Das Integral hatte die Power, diese ganzen heimzuholen und trotzdem nicht die Summe von dem zu sein, so etwas völlig Neues. Und da brauchen wir im Grunde das Spirituelle. Diese Durchreiche durch die Menschheitsgeschichte funktioniert nur, wenn wir Kontakt zum Tieferen, zum Wesen finden. Das ist der Raum, in dem das integriert und das ist der Raum, aus dem das Neue kommt. Aus meiner Sicht, Bewusstseinsforschung, Ken Wilber und andere, ist ein ganz, ganz wichtiger Shift, dass wir aufhören, rein horizontal weiterlaufen zu wollen. Da kommen wir auf keine Lösung. Sondern wir brauchen dieses Stehenbleiben, innehalten und uns entspannen in die Tiefe, die Dimension ändern, ins Vertikale. In einem markanten Satz habe ich das mal formuliert, der da reinpassen würde. Vom Ende des Machbarkeitswahns hin zur Gnade des Daseins. Die Gnade des Daseins, die Öffnung für das, was du nicht machen kannst. Ihr habt das erlebt, ihr kennt das. In der Meditation, Atemreisen, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Taucht was auf. Und letztlich ist die Gnade des Daseins, das Mysterium des Seins, das Göttliche, das in uns heraufklingt. Diese Dimension wieder klingen zu lassen, ohne zurückkehren zu müssen in traditionelle Weltbilder oder uns zu reduzieren auf ein wissenschaftliches Welt- und Selbstverständnis oder uns eng zu führen auf ein ökologisches Wir als Gruppe und wir sind die Einzigen, die es wissen. Sondern hier mit dieser enormen Weite. Und da öffnen sich die Räume in verschiedene Facetten. Ist keine Lösung, ist nicht alles erklärt, aber ist aus meiner Sicht eine powervolle Spur, die sich lohnt zu erkunden. Und da stehen wir. Da sind wir mit unterwegs. Selbst wenn das Wort integral, was ich jetzt nicht glaube, für euch neu wäre, ist es im Grunde das, was das durchwittert, durchweht diese Arbeit hier, weil es diesen weiten Ansatz hat und diese Räume öffnen will.